Ja, hallo. Sieht aus wie The Grudge.
Ey, ganz ehrlich, du kannst so komplett eine Bank überfallen, ne?
Hallo!
Einziger Nachteil ist, man atmet seine eigenen Haare mal ein, ey.
Ja, heute hier, die 40. Folge.
Ja, wir werden alt.
Krass, oder? Also, da wir heute die 40. Folge haben, haben wir hier einen Sponsor des heutigen Videos. Ja, wir haben hier 40 Dosen.
Ja, ölst du dir jetzt schon einen rein? Das wäre natürlich geil.
40 Dosen, die wir jetzt trinken werden. Oder ich.
Ja. Ey, wenn du es nicht machst, bist du ein Ehrenloser. Du musst.
Ja.
Also ich bin der Meinung, du solltest zumindest 4 bis 5 Dosen müssen sein. Hast du wirklich 40?
Nee, das war's schon. Nein, wir haben auch keinen Sponsor. Ich kann auch keine trinken, weil ich nachher noch arbeiten muss.
Soll ich dir was ganz Trauriges erzählen?
Ja.
Aber es ist wirklich schon fast zu Deep Talk für eine 40. Folge eigentlich.
Oh oh, fangen wir gleich mit Negativen an hier.
Boah, das ist schon echt ein Klopper. Ich grinse da jetzt gerade, aber es ist tatsächlich echt übel eigentlich.
Geht es um dein Paket schon wieder?
Nee, das ist eine ganz andere Herbstsache. Ich habe so ein paar Termine gehabt, so wegen Gesundheitscheck und allem drum und dran, weil ich mir ja auch in den letzten 2 Jahren, mir ist ja nicht so psychisch so 100% fit ging und alles.
Ja, und
da hatte ich ein paar Termine, Gesprächstermine, bla bla bla. Ich war beim Arzt und so weiter und so fort, um mal zu gucken, in welche Richtung das so geht. Und ich habe jetzt einen Termin, der ausstehend ist, auf den muss ich jetzt leider warten, aber also sie meinte, ohne die Diagnose zu haben, aber sie würde jetzt bei mir anhand des Vorgesprächs und allem drum und dran eine Suchterkrankung festlegen, dass ich sehr wahrscheinlich würde sie mich als alkoholkrank und suchtkrank diagnostizieren.
Ja, du trinkst ja seit einem halben Jahr fast nicht mehr.
Ja, gab so 1-2 Rückfälle, nennen wir das mal. Aber es ist tatsächlich so, dass sie meinte, so, es würde zu meinem, zu allem drum und dran würde das schon passen, auch zu, weil das so ja auch eine Erbsache ist, ein Stück. Und sie hat so die ganzen Sachen, ich musste halt, das war ja ewig viele Termine und Gesprächstermine, und sie meinte so, ja, das ist, ich sag mal so, zu 98% würde ich sagen, ja. Und ich war so, alles klar. Danke. Aber man kann nicht sagen, ich hätte nicht mit Stolz und Arbeit darauf hingearbeitet. Also wenn man wenn das nicht. Aber das war so eine Punchline, wo ich dann so saß und dachte so, ach Mann, Alter, ernsthaft jetzt? Also ich glaube, keiner aus meinem Freundeskreis hätte gesagt, Ephraim hat einen guten Umgang mit Alkohol. Aber das ist jetzt schon nochmal eine Punchline zu hören, die ein bisschen geknallt hat.
Ja, aber ich würde zwar jetzt schon, aber ich sag mal,
ja,
das ist ja nicht so, dass du kannst ja jetzt nicht ohne, also du kannst ja jetzt auch ohne eine Weile.
Ich sag das so. Ich finde, medizinisch muss man das, medizinisch gibt es nur schwarz und weiß.
Ja, ja, klar.
Es gibt gesund und krank, so, Punkt. Da gibt es nichts anderes. Und auf medizinischer Sicht, wenn vielleicht wieder so eine schlimme Phase ist, dann ist das definitiv so. Aber wie du schon sagst, ich sage halt auch, ich kann ja auch ohne Probleme, und es wäre auch gar nicht das Ding. Und ich glaube, wenn sich meine Lebenssituation verändern würde, wäre das auch gar kein Problem. Dass ich zum Beispiel sage, ich verzichte wieder für immer. Ich habe ja mehrere Monate nicht getrunken. Also das gab jetzt
genau,
tatsächlich erst so einen etwas herberen Rückfall für mich, nenne ich das mal. Der mit durch die Stress- und auch DPD-Situation tatsächlich zusammenhing. Aber ist dann halt so, dass ich sage, so ja, also ich verstehe das schon, aber ich würde es von mir auch nicht beschreiben, weil ich kann mir halt auch vorstellen, dass ich in ein paar Jahren trotzdem entspannt wieder sitze und ein Bier trinke, ohne dass ich denke, ich muss mir jetzt 8 Wochen einen reinorgeln wie ein Wahnsinniger. Aber es ist natürlich schon so, dadurch, dass in meiner Familie gibt es mehrere Alkoholkranke, die tatsächlich auch in den Folgen gestorben sind, schon mehrere Generationen zurück. Also auf der einen Seite sind irgendwie, ich glaube, 6 oder 7 so, und davon sind 3 verstorben, tatsächlich an Leberzirrhose, und der eine hat tatsächlich sogar im Suff noch seinen Vater gekillt, also da ist schon ein bisschen was passiert. was vielleicht auch erklärt, warum meine Eltern so ein bisschen Probleme hatten damit, dass ich Alkohol trinke und das auch mir versucht haben, so lange wie möglich fernzuhalten. Aber es ist, wie es ist. Und ich meine, wer sich ein Bild davon machen will, kann sich das Vatertagsvideo gerne angucken. Da ist nichts gespielt. Naja, aber als du es gerade ausgepackt hast, war ich so ein bisschen wehmütig und dachte so, boah, Alter, ich hätte schon Bock jetzt mit euch nochmal oder mit dir auch so, wenn ich mir überlege, wie oft wir bei Podcasts einen gesoffen haben dabei, und ich ich denke so, ja, das wird jetzt die nächsten Jahre wahrscheinlich nie mehr passieren. War ich schon so ein bisschen kurzzeitig wehmütig, kann man schon sagen. Aber naja.
Naja, aber du kannst ja wenigstens, ich sag mal, du kannst drüber reden und das ist, ich denke mal, das, ja, mal gucken.
Dadurch, dass ich, das ist ja schon ein Ding, die, sie meinte halt auch so, also das ist das Krasse, also man muss ja dazu erzählen, ich will gar nicht so sehr ins Detail gehen, so, weil es auch keine so
naja, angeht, klar.
Ist trotzdem immer der Meinung bin, so reden ist mal gut. Am Ende des Tages glaube ich halt, dass ich durch die letzten 4 Jahre, die sehr, sehr aufwühlend waren und auch durch Corona bedingt und durch diese ganze Isolation und bla bla und durch das und jenes, plus meine Umstellung zur Selbstständigkeit, die einfach 24/7 von mir Arbeit abverlangt. Und was man nicht vergessen darf, ich mache, seitdem ich Social Media aktiv bin, mache ich 1000 Projekte immer. Also ich habe schon immer mehrere Projekte gemacht. Du hast ja in meinen Hardcore-Wochen, hat man auch gesehen, ich habe pro Woche 2, 3 Videos rausgeballert, Minimum. Ich habe 1 bis 2 Podcasts pro Woche gemacht. Und ich hatte dann noch Termine zu PR-Sichtung, dies und das und Deadlines. Und das habe ich einfach über Jahre hinweg durchgeballert, ohne Diskussion. Und jetzt kam dann noch der Job dazu und in der Anfangszeit habe ich tatsächlich, ich würde sagen, 12 Stunden aktiv gearbeitet. Also wirklich jeden Tag. Und meine Handyzeit ist durchgehend, das habe ich jetzt die letzten Wochen auch nochmal geguckt, ist immer bei 9 bis 10 Stunden täglich, aber nicht Spiele, nicht irgendwie ich chatte wie ein Blöder rum, sondern halt auch fast durchgehend Arbeit. Also alles, was da passiert, hat immer was mit Arbeit zu tun. Und in der Höchstphase hatte ich tatsächlich 8 Auftragsgeber, die ja auch, ich habe ja Sachen hinter den Kulissen gemacht, die ja keiner mitgekriegt hat, von PR oder Kundendienstbetreuung und Sachen und Social Media. Ja, ich habe irgendwie in der Hochphase hatte ich 11 Instagram-Accounts, die ich verwaltet habe, für die ich alle Nachrichten beantwortet habe und so. Und die Feeds bearbeitet habe und hochgeladen habe. Unter anderem 2 sehr, sehr große auch so. Wäre eigentlich geil, das irgendwann mal zu leaken, dass ich die gemacht habe. Aber das sind halt Sachen, die kamen halt zusammen. Und ich glaube, dass da einfach dann irgendwann eine extreme Drucklastung, oder da kommt eine extreme Drucklastung zusammen, da brauchen wir gar nicht drüber reden. So.
Ja, klar, na klar.
Und dann meinte die, habe ich halt irgendwann festgestellt, mir geht's kacke. Und dann war ich auch beim Arzt und habe da versucht, das gerne zu ändern, so, weil ich einfach so ein nicht Workaholic würde ich es nicht nennen, aber ich war halt viel am Arbeiten. Und das hat nicht funktioniert. Die haben mir halt echt gesagt, so, ey, du kannst entweder in die Klapse gehen, so, wo ich gesagt habe, weil die mich verarschen, ich muss doch nicht in die Klapse, oder ich krieg Beruhigungsmittel, also so hier Antidepressiva und so ein Scheiß. Und ich war so, hä, was wollt ihr mir, ich bin ja nicht depressiv. So, ich bin
einfach nur
K.O. und mir geht's nicht gut und ich möchte so gerne mit jemandem drüber sprechen. Und daraufhin ist das so entstanden durch auch in der Corona-Zeit, dass ich mehr getrunken habe und das hat sich irgendwann manifestiert und durchs Trinken habe ich ja immer so eine Trinkdepri bekommen. Ja, das habe ich dir auch, glaube ich, schon mal erzählt oder so. Also diese Trinkdepri war bei mir so übel, dass ich halt auf einen Abend nicht mal vollsuff, sondern auf einen Abend angesoffen, habe ich 4 Tage Filme geschoben. Und als ich weiß ja noch, als wir Vatertag, wo du hier morgens auf dem Sofa saßt und ich runtergekommen bin, ich war erstmal so, ich muss erstmal die Lage checken, ob zwischen uns alles cool ist, weil für mich war immer am nächsten Morgen, ich war immer so, nee, wir sind im Streit. Obwohl, weißt du, auch wenn nichts war. Und das ist, hat dann halt das dazu geführt, dass das dann ja auch mehr gesoffen wurde. Und dann habe ich dann, wie gesagt, dann in einem ambulanten Gespräch jetzt vor ein paar Tagen darüber gequatscht. Und dann meinte die halt auch so, ey, guck mal, dass du das halt einsiehst und sagst, du hast selber ein Problem gerade mit Alkohol generell, auch dass das für dich ein Lösungsweg ist und wie der ganze Umgang ist und deine ganze Entstehungsgeschichte. Das machen ja viele erst nach mehreren Jahren, wenn sie quasi auf der Straße leben. Und sie meinte so, also Einsicht, auch wenn, oder auch selbst jetzt überdramatisiert ist, aber das ist so der erste Step, den machen die meisten niemals.
Naja, klar, das ist der Meinung.
Ich meine auch schon so, dafür, dass du so reflektiert darüber sprichst und das erzählst, ist eigentlich schon ein krasses Ding. Ich glaube da halt auch, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten drüber. Ich finde es auch sehr krass. Also es ist hier auch eine Premiere, dass ich das liege. Ihr könnt alle mal applaudieren, so hey. Aber es weiß halt irgendwie sonst auch kaum einer. Aber das ist schon so eine Sache, wenn du das halt auf einmal hörst, so schwarz auf weiß von so jemandem, der das macht und sagt, ja,
okay,
ich diagnostiziere das. Und wenn es diagnostiziert wird, also das ist noch der Step, ich kann mich ja noch entscheiden, mir das gar nicht diagnostizieren zu lassen, dann ist das so. Aber wenn ich es diagnostiziert bekomme, dann würde ich halt auch weitere Hilfe bekommen, jetzt im Umgang am Anfang damit. Aber kommen dann relativ schnell, ich will ja eigentlich voll gerne so eine Art Verhaltenstherapie machen, wo ich so ein bisschen lerne, einfach zu sagen so, ey, bis hierhin, dann ist meine Arbeit und dann höre ich auf, dann nehme ich das auch mir nicht mehr zu Herzen. Also dann geht mir das nicht mehr. Das ist das, was ich nicht kann. Also wenn du mir was privat schreibst und wenn es in meine Arbeit reingeht, dann triggert mich das. Wenn mir Leute sagen, wenn mich in der Nachricht kriege um 11 Uhr, ey, wir müssen telefonieren, dann gehe ich vom Schlimmsten aus und mich triggert das unfassbar. Und andere Leute schaffen es, die Handy zur Seite zu legen und sagen, ey, es ist 11 Uhr, ich lese es gar nicht erst. Ja? Und das muss ich halt irgendwie lernen, das kann ich nicht. Und vielleicht gibt es auch andere Wege, aber ich fand den Weg eigentlich ganz sinnvoll. Und dann meinte sie halt, um das zu machen, würde ich dir das diagnostizieren, aber wenn es diagnostiziert ist, steht das, bis ich sterbe, in meiner Krankenakte drin. Dann steht, bis ich sterbe, in meiner Krankenakte. Moin, Efraim, alkoholkrank. So, ich war so, ich so. Mm. Boah, Alter, das ist eine Punchline, ey. Das fand ich schon übel, aber ganz ehrlich, nach meinem Auftritt an einem Geburtstag, wer würde das nicht diagnostizieren?
Ja, das stimmt.
Ja, also deswegen, ich sag so, du kannst davon ausgehen, das meinte ich auch so immer spaßeshalber, kein Mensch auf der Welt würde sagen, nee, der ist doch nicht, der hat doch kein Problem mit Alkohol, der Junge, der kann das doch.
Nur ohne.
Also keiner würde sagen, der Junge hat einen normalen Umgang, sondern alle würden sagen, ja, ja, wenn einer, dann er.
Ja, eigentlich ja, 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 stimmt. Ja, ja, ja. Aber Jutta, wie gesagt, dass du darüber reden kannst, hatte da, ja, ich würde jetzt nicht behaupten, dass du, also wie gesagt, weil du auch eine ganze Weile schon nicht mehr drucken hast, es gibt ja andere, die erstmal nicht zugeben wollen und die halt dann auch ja nicht mehr ohne können. Und da würde ich sagen, so ein krasser Fall bist du jetzt nicht.
Nein, glaube ich auch nicht, aber es ist halt schon, ja, es ist schon gruselig. Also es hat sich dann in diesem Jahr hat es sich halt wieder 2-3 Mal eingeschlichen, einfach weil ich gemerkt habe, so dieser Stress, gerade wegen dieser DPD-Kiste, wenn da halt der Atze vor deiner Tür steht und dir eine Ansage macht und du fühlst dich auf einmal, es ist so dumm. Ja, weißt du, wenn du das mit Filmen siehst, denkst du so, ja, geh doch, verpfeif den oder fahr hin und brech einfach seine Beine und schieß ihm ins Gesicht, so, wo ist das Problem? Aber ich in meinem Modus bin so, oh nee. Und ja, keine Ahnung. Jetzt wir warten mal ab. Also ich bin ja vorbereitet. Ich habe ja einen kleinen Waffenschein beantragt. Wollen wir doch mal das Spiel zu Ende spielen. Wobei, wenn ich alkoholkrank bin, kriege ich keinen Waffenschein mehr. Das habe ich auch schon gelernt. Verdammt.
Muss
erst den Waffenschein.
Vorher. Da war der, da fällt mir gerade wieder eine Geschichte von die Woche verarbeitet, hat mir ein Kollege erzählt, sein Kollege, mit dem er wirklich zusammenarbeitet immer, er sagt, er kann es nicht verstehen, er wäre auch mal so gern wie der. Der baut immer wieder Scheiße, kriegt Anschiss oder weiß ich was, macht was verkehrt, weiß ich, bucht was nicht richtig, irgendwie was. Und dann kommt der andere zur Arbeit und er macht wieder so weiter wie vorher. Als ob er alles vergessen hat. So komplett, als ob er immer über Nacht resettet die ganze Sache und dann macht er so weiter, macht doch dieselben Fehler wieder. Wenn man selber Fehler macht, sagt er, dann denkt man ja, Mensch, ich versuche die nicht mehr zu machen. Aber dem ist wie, als ob an der Tag ist ein neuer Tag. Den anderen habe ich, wisst ihr ja nicht mehr von.
Ich hab zwei Sachen, die ich dazu sehr krass finde. Nummer eins ist, ein Kollege von mir, der hat das, wenn er schläft. Der hat wirklich, wenn er schläft, hat er ein Reset. Dem passieren richtig schlimme Dinge. Dinge, wo ich sagen würde, ich würde mir das Leben nehmen. Also ich könnte nicht mehr. Wirklich harte Schicksalsschläge und alles. Dem ist wirklich ganz, ganz schlimme Dinge schon passiert. Der schläft, der steht morgens auf, grinst und sagt, neuer Tag. Und ich denke mir so, Dicker, ist das dein Ernst? Also egal was ist, so, der kann eine ganz schlimme Nachricht abends bekommen. Der liest die und denkt so, oh nein, Alter, wollt ihr mich verarschen? Und ich denke so, ja, krass, Alter, die Nacht wird auch richtig scheiße. So. Und er meint so, ja, die Nacht wird scheiße, aber ich stehe morgen auf und es ist egal. Also das finde ich schon sehr krass. Ich weiß nicht, wie die Leute das hinkriegen. Ich könnte das nicht. Hm. Und was ich sehr krass finde, das ist so eine, ein Kollege von mir, der wohnt in Bochum und der wohnt in so einem Arbeiterviertel, wenn du so willst. Also wirklich so Ruhrpott, Alter, so gefühlt wie 80er Jahre, hat sich nichts verändert, weißt du, okay. So Wohnhaus. Und über und unter dir wohnen die ganzen Atzen. Da ist einfach Halligalli, von dem beziehen auch die meisten irgendwie Sozialhilfe und alles. Oder wenn überhaupt, arbeiten die so minimal. Die arbeiten dann, wenn sie arbeiten, haben die jetzt auch, sage ich mal, einen normalen 9-to-5-Job. Also ich finde das überhaupt nicht schlimm, ne? Wirklich, das ist überhaupt nicht wertend gemeint. So, ich finde es vollkommen legitim, wenn jemand auch an Netto an der Kasse sitzt oder so, weil du arbeitest, finde ich voll geil.
Ja, klar.
Ganz ehrlich, für manche ist das auch richtig gut. So. Und die arbeiten aber, und er meinte halt, das ist so krass, die arbeiten, die fahren nie in Urlaub. Nie. Die haben keine krassen Luxusgüter, nichts. Die haben keine Sammelleidenschaft, kein Hobby, null. Aber die sind durchgehend glücklich. Er meint, er sieht die im Hausflur, die grüßt ihn, die quatschen ein bisschen und die reden über so lapidare Dinge, wie dass Tante Erna wieder gestolpert ist. So. Und er sagt, ich kenne Tante Erna nicht. Und dann erzählen die Geschichte von Tante Erna und jeden beschissenen Abend im Sommer, ab dem ersten Zeitpunkt, wenn es nicht mehr regnet, also so, sagen wir mal 28. April bis zum 30. September, sitzen die, egal wer, auf der Terrasse und quatschen mit der Nachbarin von Terrasse gegenüber. Bis 1 Uhr trinken dabei ihr Bierchen, ihren Wein oder was weiß ich nicht, was, im Prosecco die Mädels immer. Dann gehen die ins Bett, stehen am nächsten Morgen auf, wenn überhaupt, wenn sie arbeiten gehen, gehen arbeiten, kommen wieder. Und das machen die jeden beschissenen Tag. Und er meint, die sind zwar auch am Meckern, du kennst ja das Übliche, so, dann, ja, kommt, ja, mal, dann kommt mal die rassistische Parole da und dann meckern sie mal wegen dem und Deutschland ist scheiße oder so, aber die sind am Ende des Tages, meint er so, Alter, das kannst du dir nicht vorstellen, die haben, er kriegt ja die Gespräche mit, wenn der da sitzt.
Ja, ja.
Deren Probleme ist, dass die eine Gasnachzahlung haben von 50 Euro, das ist für die dann viel und auch wirklich schlimm, aber das kriegen die irgendwie gewuppt, weil dann sagt er halt so, ja, dann haben wir halt eine Woche mal nicht geraucht. Da hatten wir auf einmal 100 Euro plus. So, und ich denke mir so, Alter, ich würde, also das finde ich so krass, dass Leute halt auch so ganz andere Lebensrealitäten haben und so. Ich habe immer das Gefühl so zwischendrin, man ist so, wir sind so überverwöhnt. Weißt du, wenn ich das so mitkriege, auch in den Film-Communities, das war ja auch so ein Grund, warum ich so abgefuckt war. Junge, dann diskutieren die ernsthaft, weil das Steelbook wieder eine Macke hat und schicken das zum achten Mal zurück. Und ich denke mir so, ja, Alter, ich kann das ja auch verstehen, du willst ein einwandfreies Ding, aber worüber streiten wir hier? Dann wird da mit einem Fahrer gestritten, weil das Steelbook jetzt acht Männer hinterher geschickt werden musste. Und ich meine, ich bin ja selber nicht besser, ich mach's ja auch. Aber ich denke mir so, wir machen unsere ganzen Scheißprobleme, machen wir uns ja auch. Und irgendwie,
genau.
ich hab schon echt gesagt, so, ey, wenn ich in Rente gehe oder so, wenn ich da noch lebe, wahrscheinlich bin ich sowieso tot, aber angenommen, ich lebe da noch, ich habe schon gesagt, ich verkaufe alles, Alter, ich ziehe nach Norditalien, ich gehe in irgendein verficktes Bauerndorf, habe da meine kleine Bude mit einem Schaf und einer Ziege, alles dreckig, ich muss nichts sauber machen, ich schlafe bis 11, gehe dann raus und trinke mit Giuseppe und mit Luigi mein Espresso und wir lästern über irgendwelche Frauen, die durchs Dorf holpern. Wir haben keinen Einkaufsladen, wir müssen 8 Kilometer fahren, aber wir leben autark, ohne Internet, ohne alles. Ich habe da keinen Bock mehr drauf, Alter. Ich glaube, das ist echt so.
Ja, das ist der Way of Life, ey. Das ist ein Punkt, wo ich die Woche auch drüber nachgedacht habe, weil ich gesagt habe, man hat ja immer so, ist ja immer allzu stressig, hier, das musst du noch machen, hier musst du noch hin, du hast irgendwie für nichts Zeit, so wirklich. Und dann habe ich mir gedacht, aber eigentlich ist es ja alles selbst gemacht. Aber ja. Ich hatte letztens wieder beim Sport einen anderen, der kommt da immer, der geht doch immer schon so, als ob er in Zeitlupe so. Und dann denke ich immer so, dann ist der da 2 bis 3 Stunden, macht der Sport. Das, weil ich komme an, er ist schon da. Ich mache dann meine schnell 40 bis 50 Minuten, weil ich habe mehr Zeit, habe ich nicht. Baue ich da schnell durch, hau wieder, dann sagt er auch schon fertig, ich fange jetzt erst an. So ungefähr nach einer Stunde, wisst ihr, dass ich warm gemacht, so ungefähr. Ich denke, ja, keine Zeit. Ja, und er dann, ja, er ist jetzt auch, ich glaube, wie ab Dezember, der hat er jetzt gesagt, er hat sich jetzt auch von der Arbeit eine Auszeit genommen. Ja, jetzt ist er, fährt er nur zum Sport. Ja, dann die ganze Nacht zocken, kiffen.
Ja.
Und
guck mal, eine Sache, die du ja 100% relaten kannst und die mich, aber das ist zum Beispiel auch so ein Stresslevel, was ich mir natürlich selber gemacht habe, was auch ein geiler Stress ist.
Ja, ja, klar. Aber
zum Beispiel diese PR-Exemplare. Du bekommst einen Film zur Sichtung oder du bekommst einen Film zu Verlosungsmaterial oder sonst wie. Dann musst du den ja irgendwie präsentieren. Und ich habe halt, ja, eigentlich, mein Standard ist ja, ich will es gut machen. Welchen ich schon auf manchen Plattformen echt vernachlässige, weil ich einfach sage, ich pack's zeitlich nicht mehr. Aber ich müsste es ja auch nicht annehmen, aber ich habe dann auch Bock da drauf. Weil, also ich nehme ja auch nur noch das an, was ich mag. Ich nehme ja nicht mehr Scheiße an, so wie ich es am Anfang gemacht habe, wo ich ja auch für Liebesfilme was gesagt habe. Vergangenheit ist einfach eben kompletter Murk. So, aber das heißt, ich nehme mir einen Film und jetzt habe ich einen Film bekommen. Transfusion heißt der, den habe ich bekommen, als ich komplett krank war. Und dann meinte sie, ja, bring bitte diese Woche raus. Ich war so, ja, okay. Und dann wurde ich ja so krank, ich hatte keine Stimme mehr und ich war so, ja, natürlich kann ich einen Post machen, aber das ist halt halbherzig und irgendwie nicht richtig. Dann habe ich es auch vercheckt und ey, wenn du krank bist, ist dein Kopf ja auch woanders und so.
Ja, klar.
Und da habe ich zum Beispiel auch gemerkt, so, mich stresst das richtig, diese Deadlines zu haben, dieses, Alter, ich bin jetzt bei dem eine Woche, ich muss nächste Woche eigentlich ins Kino und das Ding ist, ich muss, jetzt musst du mal reinziehen. Ich muss. Weißt du, das ist immer so auch so dieser Gedankensatz schon. Und wie viele Leute mir dann immer schreiben, so, oh, du musst, du Armer, oh, dein Leben hätte ich gerne. Ich denke mir so, ja, das habe ich damals ja auch gesagt. Ich hätte das auch gerne gehabt und ich hätte es wertgeschätzt und ich schätze es auch immer noch wert. Und ich finde es richtig geil, dass ich diese Optionen habe und diese Möglichkeiten habe, aber es ist trotzdem ein so enormer Stress, weil das ist wie, wenn jemand sagt, natürlich, klar, Dicker, ich wäre auch gerne Millionär und in der NBA spielen, aber glaubst du nicht, NBA-Spiele sind trotzdem fucking anstrengend, des Grauens? Oder irgendwie Schauspieler zu sein, wo du sagst, du darfst einfach 8 Wochen lang nichts essen? Guck dir das doch mal an, die Schauspieler, die erfolgreich sind, was die für Opfer bringen. Weißt du, das ist immer so, ist trotzdem Arbeit. Sonst, wenn es keine Arbeit wäre, wäre es ja. Und am Ende des Tages ist schon alles cool, aber alle Probleme, die wir haben und alle Sorgen, die ich jetzt gerade habe, sind natürlich auch, weil ich in der Situation bin, die ich selber mir wollte, dass ich sie bin. Und die ein Luxusproblem irgendwie ist, aber es sind halt trotzdem Probleme da. Und das ist halt irgendwie, wäre ich halt woanders, hätte ich andere Probleme. Wie gesagt, dann hätte ich vielleicht eine Gaszahlung von 50 Euro. Also Probleme hast du eh.
Ja,
das Leben sorgenfrei funktioniert nicht.
Es ist ja auch immer der Anspruch, den man selber hat, was man noch selber machen will oder erreichen will oder haben will oder was weiß ich. Ether hat ja damit halt viel zu tun.
Voll, aber jetzt gerade ist es halt echt so dieses, ich stelle halt fest, dass viele der Probleme gerade so selbstgemachte sind und das nervt mich halt tierisch, weil ich sie aber auch nicht wegschieben kann. Und das alleine das, dass mein Kopf das verarbeiten kann, dafür halt, weil der Step, komm, holst du dir mal Hilfe, dass da am Ende des Tages sowas bei rauskommt, war mir jetzt nicht unbedingt bewusst. Aber nun gut, man lernt nie aus.
Gut.
Genau. Ich habe mir schon fast gedacht, dass ich sowas habe. So, es ist ja nicht so, dass ich jetzt schon Kaufsüchte hätte, so Kaufsucht, Spielsucht. Und wäre ich ein bisschen offener mit Medizin, wäre ja, glaube ich, noch die ein oder andere Sucht entstanden. Ich bin sehr froh, dass ich nicht im Jugendalter angefangen habe zu kiffen. Ich glaube, ich wäre der schlimmste Kiffer heute, ey.
Ja, schön.
Haben wir das geklärt. So, wie geht's dir denn sonst so?
Jo, läuft allzu weit. Die Woche Spätschicht nervt mich ein bisschen. Aber ich hatte gestern einen geilen Tag, muss ich sagen. Mein Kollege, mit dem ich Spätschicht hatte, er sagt, er kann nicht arbeiten, er ist krank den Tag. Nur gestern. Und dann heißt, bezahlt zu Hause. Tja, besser geht's ja nicht, ne? Ich dachte letzte Woche erst noch ein anderer Kollege erzählt, dass er krank geworden ist und er dann den Tag zu Hause bleiben musste, bezahlt. Da ist er, das will ich auch mal haben. Ja, tja, gestern hatte ich's. Besser wäre natürlich heute gewesen, vom Freitag, aber naja, man kann nicht alles haben.
Ja, erzähl.
Nee, ich bin fertig damit, ja.
Ich habe gestern auch was gemacht, was ich lange nicht gemacht habe. Ich habe ein Video geschnitten.
Stimmt, habe ich irgendwas über die postet,
ich habe tatsächlich ein Video gedreht, komplett ungeschnitten. Ich bin noch nicht so 100% zufrieden. Ich war so aus der Übung, ich musste das dreimal drehen, Alter. Ich habe gekotzt. aber ist jetzt fertig, wird jetzt heute noch die Effekte drauf geballert, weil ich aber so ein bisschen versuche, es ein bisschen lustig zu machen. War ich das oder warst du das?
Ich weiß nicht, bei mir ist mehr, ich habe gerade die Waschmaschine ganz schön losrappelt, die Köpfe, hört man hier nicht so doll.
Ich habe hier gerade so ein Pling gehört, dass eine Nachricht gekommen ist, aber okay. Naja, auf jeden Fall habe ich das gemacht und ich habe echt geile Sachen gekauft, geile Filme. Ich war gestern noch zum ersten Mal seit Jahren wieder bei Mediamarkt und ich habe sehr coole Sachen gekriegt und da freue ich mich drauf, die irgendwann zu zeigen und zu gucken, aber ich bin auch jetzt ein bisschen froh, durch zu sein, dass wir endlich, das ist auch zum Beispiel kein Scheiß, eine Sache, die ich die ganze Zeit im Hinterkopf hatte, diese Quentin Tarantino Podcast-Scheiße. Kriegst du einen Anruf?
Nein.
Warum vibriert das denn die ganze Zeit wie so ein Anruf hier?
Ist der Dildo, den du noch
hättest. Hätte dieses Geräusch nicht von früher, dieses so klingt wie so eine... Bin ich das doch? Ach, ich war's. Naja, auf jeden Fall, bin ich froh darüber, dass das abgehakt zu haben, weil das war auch immer in meinem Hinterkopf drin und jetzt können wir endlich sagen, Quentin Tarantino, geiles Thema und das arbeiten wir heute ab und dann ist die Scheiße durch und ihr könnt uns neue Wünsche stellen.
Übrigens eben kurz noch, ich habe jetzt festgestellt seit heute, es gibt irgendwie jetzt Podcasts bei YouTube, ja, hast du das schon festgestellt, gesehen?
Nee.
Das ist, wenn du bei YouTube was hochladen willst, hast du jetzt oben die Auswahl zwischen, da gibt es ja immer Filme, Livestream, nee, Videos, Livestreams, hier diese Short-Videos und jetzt neuerdings steht auf eben auch noch Podcast.
Geil, ja, wollen wir das bei beiden hochladen?
Ich weiß nicht, ich habe jetzt mal ein Video bloß spaßenshalber, aber du musst jetzt sagen, also so wie ich das jetzt gesehen habe, komplett neu hochladen, also man kann nicht Videos, die man schon oben hat, irgendwie da mit hinladen. Ich bin da noch am Probieren, ich will das mal ausprobieren, mal testen, wie wir das machen.
Ganz ehrlich, ich bin der Meinung, man könnte auch dann den Schritt gehen und zu sagen, der eine macht das eine, der eine macht immer die Videos.
Ja.
Und der andere macht das Podcast, weil ich glaube... Dann hat man beides. Oder man macht das, also weil einer sollte die Podcasts 100% haben.
Naja, wir gucken mal. Ich teste das mal hier. Und dann
ist geil.
Können wir ja dann nochmal. Ja, jedenfalls, ja, kommt da bestimmt was Neues. Ja, heute, Thema.
Ich möchte, noch nicht zeigen. Ah, du hast schon geleakt. Nein. Ich wollte noch sagen, ich möchte gerne wirklich mit dir, wenn du da Bock drauf hast, gerne in den nächsten Folgen in so einen Skandal-Podcast machen. Da habe ich Bock drauf.
Skandal-Podcast?
Ja, habe ich schon gesagt, dass wir wirklich auch mal ganz eiskalt sagen, auf Clickbait-Basis, wir besprechen den Serben.
Ach so, ja, stimmt. Können wir hin mal.
Aber eigentlich wäre geil, noch eine Sekunde, dann bist du dran. Glaubst du, wir kriegen das irgendwie mal hin, auch zu sagen, man trifft sich in Natura nochmal für Podcasts? Oder glaubst du, das ist zu?
Natürlich. Nee, ich habe dir gesagt, so mit dem Zug hin geht doch eigentlich. Ja, können wir, klar, ne? Ich würde gerne irgendwie...
Spätestens, wenn das 49-Euro-Ticket da ist, könnten wir das ja machen.
Ja, das kriegen wir auf jeden Fall hin.
Jetzt zeigt das Ding endlich.
Heutiges Thema Quentin Tarantino. So, das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen. Nein. Hätte ich mir mein Buch geholt. zu Tarantino. Der hat ja auch selbst jetzt ein eigenes Buch rausgebracht, ja?
Ja.
Ich habe gesehen, dass irgendwann Lesung in Berlin, da habe ich schon überlegt, da hinzufahren.
Weißt du, wann
die ist? Da liest er. Nee, muss ich noch mal gucken. Irgendwann war da gewesen. Jetzt im März, April, glaube ich, irgendwie. Wäre mal vielleicht mal ganz cool, mal persönlich vom Weiten zu sehen.
Oder wäre dann, ja.
Na, mal gucken. Ja, ja, ich sag mal, Quentin Tarantino ist jetzt natürlich ein Thema, wo wir jetzt natürlich eine Podcast-Reihe machen könnten. Aber wir wollen hier, wir reden ja ein bisschen über Quentin Tarantino selber, die Filme. Schneiden wir bloß kurz an, würde ich sagen, oder?
Ich würde, ja, also die Sache ist ja die. Wie du schon gesagt hast, man müsste eigentlich jetzt die Reihe so aufziehen, dass wir erstmal was erzählen. Wer ist Quentin Tarantino?
Ja.
Wer ist Quentin Tarantino? Wo ist der geboren? Wie ist der, was hat ihn geprägt? Ne, wo merkt man seine ersten Berührungspunkte mit dem Film? Was hat er geprägt? Was sind seine, man könnte ja alleine jeden Film von ihm kannst du cineastisch beleuchten, Review-mäßig technisch durchleuchten. Du kannst ein internes Ranking aufstellen und ich muss einfach ganz klar sagen, Quentin Tarantino gehört zu Hollywood dazu wie Klopapier zum Klo. So, es ist einfach nicht wegzudenken. Also,
ja.
Alleine der Satz, ich weiß nicht, ob der dich damals auch so geprägt hat, aber alleine der Satz, dass wenn drauf stand, empfohlen von Quentin Tarantino oder Quentin Tarantino wäre stolz oder sowas, war für mich beim Film immer so, oh, das ist so ein Garantmerkmal irgendwie so.
Ja,
und ich habe zum Beispiel gestern den Film Running Scared wieder in der Hand gehabt. Den kennst du doch hoffentlich auch, oder?
Running Scared, man sagt mir jetzt irgendwas.
Paul Walker?
Ja.
Mit dem Nachbarsjungen und der Knarre?
Ja, sagt mir, weil das ist schon lange her. Warte,
mal kurz, ey, den musst du nochmal gucken, der ist krank, Alter. Der ist so krass gut.
Running Scared 2006, ist der nicht schon älter?
Mhm.
Ach, der mit, ja, Paul Walker, ja, doch, doch, da sagt mir
was. Und da steht hinten auch drauf ein Satz von Quentin Tarantino. Ich glaube, ich weiß nicht mehr was, aber irgendwie sowas wie in bester Quentin Tarantino-Manier, er wäre stolz oder was weiß ich nicht was. Und das sind so Sätze, die mich damals in meiner Jugend geprägt haben, weil ich immer so war, oh, dann ist der ja, muss der gut sein. Weißt du, was ich meine? Und deswegen, und auch produziert bei Quentin Tarantino, war für mich dann lange Zeit so ein Merkmal, was dann umgeswitcht ist irgendwann, also bei Hostel hat er ja zum Beispiel, hat er Hostel, ich glaube Hostel hat er mitproduziert, oder nicht?
Naja, mit hier ist ja Eli Root oder so, das ist ja sein Kumpel sozusagen. Also sind ja, glaube ich, gut befreundet. Oder Rodriguez war gut befreundet, ja.
Mit Rodriguez war er befreundet und Eli Roth war der, auf den hat er sehr viel gesetzt. Und warte mal ganz kurz. Produzent, ja. War unter anderem Quentin Tarantino und das stand halt drauf, produziert von Quentin Tarantino. Und ich weiß, dass mich das dann so krass geprägt hat, dass er Hostel produziert hat. Und Eli Roth so gefeiert hat. Und die haben ja zusammen, ich habe mir das ganze Material damals angeguckt, hinter den Kulissen und was die auch für T-Shirts anhatten. Ich weiß, dass der eine dann mit einem Joe D'Amato-T-Shirt rumgelaufen ist und dann haben die über die Kannibalenfilme gesprochen. Und ich habe auf einmal so das, was Quentin Tarantino gesagt hat, habe ich in meiner 2006er, da war ich so 17, 18 Jahre alt, für voll genommen. Wenn der gesagt hat, Eaten Alive ist der krasseste Film, den er je gesehen hat, habe ich gesagt, ich muss Eaten Alive sehen. Wenn der gesagt hat, ich weiß, dass der auch zum Beispiel Perdita Durango hat er drüber gesprochen und über ein, zwei andere Filme und ich war so, wenn er den Film nennt, muss ich den sehen und dann muss ich den auch gut finden, weil fuck Quentin Tarantino das sagt. Und ab dem Zeitpunkt war es dann so, dass Quentin Tarantino ja auch Hostel 2 mitbeworben hat und so und quasi so Eli Roth quasi so gesagt hat, ey, du bist jetzt mein Zögling, sag ich mal. Und ab dem Zeitpunkt war auch alles, wo es dann hieß, produziert von Eli Roth, was er ja dann auch gemacht hat, habe ich dann auch automatisch geguckt. Also der Typ ist für mich einfach ein Typ gewesen, der wegweisend war, was filmtechnisch bei mir passiert ist.
Ja, man muss ja auch sagen, Quentin Tarantino, wie gesagt, der macht ja auch alles. Ja, also der ist ja jetzt nicht nur hier Regie und Drehbücher schreibt, der macht ja einfach, wie gesagt, Regisseur, ja, dann ist er Autor, schreibt halt Drehbücher, Produzent ist er ja mittlerweile. Der Darsteller, er spielt ja auch selber mit in Filmen, ja. Natürlich auch Fernsehserien hat er gemacht. Kameramann hat er auch schon gemacht. Also eigentlich kann man ja sagen, alles, was mit dem Thema Film zu tun hat, hat er schon gemacht. Oder macht es.
Und hat er geprägt?
Ja, hat er geprägt. Natürlich hat er viele Sachen auch verändert. Er, ja, also auf jeden Fall. wie gesagt, sein Filmwissen kam ja damals, ja, hat ja auch schon unheimlich viel Filmwissen allgemein immer schon. Ja. Durch seine, wo hat er angefangen, als in der Videothek hat er doch gearbeitet, genau, das war sein, und da konnte er ja, welches Musikstück bei welchem Film, welcher Schauspieler, welcher Nebendarsteller. Also er ist nicht so wie wir, nee. Er kennt Namen.
Er hat den Unterschied, also ich sag mal so, ich würde von mir behaupten, dass ich, wenn es um eine wirklich, wirklich krasse Review und Analyse und so kommen würde, kann ich dir das auch sehr fundiert und sehr fachlich und sachlich erklären und ich klinge ja, dann auch nicht dumm. Ich müsste mich aber vorbereiten und brauche meinen Zettel, den ich vor mir habe. Also einfach nur den Zettel, um mir die Namen zu merken, weil das ist mir zum Beispiel schon früher passiert. Ich weiß, dass ich meine ersten Reviews, die ich gemacht habe, noch vor der Kamera, wo ich wirklich so auch dann gesagt habe, wer der Schauspieler ist oder Schauspielerin ist und ich dann so die genannt habe, wo die mitgespielt haben und woher man die kennt oder die Synchro, musste ich mir die Namen aufmerken. Ich konnte mir merken, wie der Pharmakonzern heißt, in dem es um den Film geht. Ich konnte mir merken, in welcher Stadt die Scheiße spielt. Aber dass das irgendwie, jetzt wollte ich gerade einen Namen nennen, aber jetzt komme ich zum Beispiel schon nicht mal mehr auf den Namen. Adam Driver ist, meine Güte, guck, dass das Adam Driver ist, das konnte ich mir nicht merken. So, ich kann mir meine Namen merken und das war's. Und bei ihm ist es ja das komplette Gegenteil. Ich habe immer das Gefühl, dass er die Story nachher vielleicht gar nicht mehr so sagen kann und sagen kann, was die Schauspieler anhatten, aber er kann auf einmal nennen, woher der seinen ersten Cameo hatte und mit wem er befreundet ist, warum er zu Hollywood gekommen ist und so, das kann er halt benennen. Ne? Also das komplette Gegenteil da quasi.
Ja, ich muss auch mal sagen, dass er ja auch seine Filme an sich, ja, die sind doch immer, ich sag mal, die sind doch, also ich finde, es gibt doch keinen wirklich schlechten von seinen Filmen, bis jetzt, die er gemacht hat.
Oh doch.
Ja.
Oh doch, ich finde halt tatsächlich, dass man bei ihm merkt, dass er einen sehr großen Hype hat und hatte.
Ja, das ist auf jeden Fall. Ja,
dass er sich da auch in manchen Punkten ein bisschen nicht drauf ausruht, aber dass manche Filme weniger oder auch, naja, ich würde sagen, also die sind alle in der ähnlichen Liga, aber manche gefallen einem subjektiv und objektiv einfach besser.
Ja, es gibt schon Unterschiede, das geht, das
Filme, stimmt, die ja. Zum Beispiel einfach nicht so wirken wie andere. Das merkst du halt alleine daran, dass beste Beispiel finde ich Reservoir Dogs und auch zum Beispiel Foxy Brown sind von Jackie der Länge.
Brown. Jackie Brown.
Foxy Brown. Foxy Brown. Ja, ja. Foxy Brown war was anderes. Gibt's aber auch.
Ja, gibt's ja. Auch.
Der war richtig kacke. Das ist ja einer von diesen Blaxploitation-Filmen. So. Jackie Brown meinte ich. Reservoir Dogs und Jackie Brown gehen von der Laufzeit ähnlich lang, haben richtig kultige Dialoge, aber
das auf jeden Fall.
Sind auch sehr krass von der Storytelling erzählt, aber Reservoir Dogs hat einen Kultstatus und ist cool und ist auch automatisch ein bisschen blutiger und actionreicher, als es ein Jackie Brown zum Beispiel ist, der zwischendrin, dem zum Beispiel diese Gewaltorgie auch so ein bisschen fehlt und dadurch ein bisschen seinen Kultstatus verliert. Weil ich glaube auch, dass Pulp Fiction, wenn der nicht 2-3 Szenen drin hätte, niemals diesen Hype hätte, den er jetzt hatte.
Na, man muss, also kurz nochmal zu Jackie Brown, den hatte ich ja jetzt auch erst gesehen nochmal vor kurzem. Der hat, wie du schon sagst, schon coole Dialoge, auf jeden Fall. Man muss aber noch dazu sagen, das ist ja auch ein Film, wo er nicht das Drehbuch geschrieben hat. Den hat er ja, muss man noch dazu sagen. Ich weiß, wo du hinaus willst. Für mich war das auch immer ein Film, der auch nicht so zu meinen Highlights, also zu den besten Filmen gehört hat. Der ist schon, wie gesagt, durch seine kultigen Dialoge, auch hier Samuel Jackson, richtig geile Rolle, mit seinen langen Haaren. Coole Rolle, aber der hat an sich auch nicht so, ich finde auch mit Jackie Brown, mit nicht so die coolen Figuren an sich. Wie gesagt, auch da diese seine übertriebene Gewalt, die er immer in jedem Film eigentlich fast drin hat, die er ja völlig fehlt eigentlich. Fehlt so das gewisse Etwas, da hast du auf jeden Fall recht.
Das merkt aber das man kannst du auch ummünzen zu Death Proof zum Beispiel.
Death Proof finde ich aber auch schon wieder, ja.
Ist auch ein sehr cooler Film, theoretisch von der Story, aber ist auch genau so ein Ding, der einfach nicht so zündet. Vor allem in diesem Double-Feature-Vergleich, also erstmal im Vergleich zu Planet Terror, was man natürlich nicht vergleichen dürfte, aber zu Planet Terror stinkt der einfach ab. Das aber stimmt. Auch, finde ich, zu anderen Quentin Tarantino-Filmen, weil auch da das gewisse Etwas fehlt. Und es stört mich nicht daran, weil das habe ich häufig gelesen und gehört auch schon damals, die Diskussion, weil es Frauen sind. Also es gibt ja diesen typischen Vergleich, es ist Reservoir Dogs in weiblich, wo ich so sage, würde ich gar nicht so benennen. Das stört mich auch nicht. Mir ist es scheißegal, wer das ist und wer die Hauptrolle spielt. Ich finde halt, dass der Film tatsächlich zwischendrin einfach lame ist. Und die Story, die Banalität, die sonst so gehypt wird, der klassische Beispiel ist ja dieser Royal mit Käse. Das ist ja eigentlich immer das dieser Dialog, auf den sich viele beziehen, wo die meinen, das ist ein Genie, dass er es hingekriegt hat, diesen Dialog über Burger so Ja, der ist kultig, der ist cool, aber du kannst es nicht erzwingen. Und die Dialoge bei Death Proof, die sind auch in so eine ähnliche Trash-Talk-Richtung, wirken aber nicht und kommen nicht. Und währenddessen sind andere Dialoge, die gar nicht so gekünstelt, inszeniert, gewollt sind, bei Inglourious Basterds oder auch Hateful Eight, krass und wirken. Oder auch Django, die sind auf einmal richtig, richtig
Ja,
cool.
da
Aber
macht
man
man
muss halt,
was. Ja, machen
also,
dann auch wieder die Schauspieler auch teilweise.
ja, natürlich, das kommt natürlich auch nochmal hinzu. Und inzwischen muss ich sagen, das ist ja eine Sache, die mich ja so bei dem Hollywood-Film Once Upon a Time so gestört hat, ist, ich fand die Schauspieler geil, ich fand den Trailer geil, ich fand die Idee cool, ich fand, das hat mir auch ein bisschen GTA-Vibes natürlich auch gebracht, diese ganze Sache da. Aber es war am Ende des Tages, war ich so, boah, Alter, ihr habt so viele geile Szenen gerade und habt die nicht umgesetzt oder benutzt und genutzt, wo ich so dachte, so, boah, fand ich hier gerade ein bisschen schade. Und dann das Finale fand ich irgendwie extrem krass und cool auch tatsächlich, dass er diesen Weg gegangen ist, so wie er bei Inglourious Basterds ja auch einfach sagt, ich gehe den nicht korrekten Weg der Geschichte. Aber war einfach so, dass ich da rausgekommen bin, war so, ich war echt enttäuscht einfach so von Quentin, weil ich das anders gewohnt war.
Da muss ich jetzt wieder komplett widersprechen, weil
Ja,
ich habe
du
jetzt auch
liebst
Once
den
Upon a
Film
Time in Hollywood wieder gesehen. Ich glaube, ich habe jetzt 5 oder 6 Mal schon gesehen und ich finde den absolut, ich find fast jetzt mit einer der besten von Quentin Tarantino für mich. So genial finde ich den.
keine Chance.
Jede Szene ist absolut genial. Ein absolutes fucking Meisterwerk.
Gar nicht gefühlt. Und ich habe wirklich alle Filme davor, fand ich geil. Also,
Ja, nee, ist halt, ja, kann man, also ich, doch, ich finde den absolut
ich mag aber auch
genial.
häufig. Ich habe auch das Gefühl, dass ich glaube, das ist so das Problem. Ich glaube, bei dem Film waren seine Erwartungshaltungen auch sehr hoch. Auch das anhand der Schauspieler und Co. Und ich glaube auch, dass ich glaube, das Problem ist bei dem Film, dass meine Erwartungshaltung viel zu hoch war. Quentin Tarantino konnte nach den ganzen Filmen, die mich alle so krass wortwörtlich gefickt haben, so, die mich so aufgesaugt haben, wie wirklich Meisterwerke. Also es gibt wirklich ja nur, ich finde Jackie Brown finde ich halt nicht gut. Ich finde nicht gut. Und Death Proof finde ich auch schwach, aber ist bei mir punktetechnisch immer noch so eine 6 bis 7 von 10 gewesen. Und alle anderen, Django, Hateful Eight, ne, und dann Inglourious Basterds, die fand ich saß da, ich habe mich so auf den Kino-Release gefreut. Ich habe mich so auf das Heimkino-Release gefreut. Ich habe die so geliebt zu gucken. Ich fand die so geil. Und in dem Kontext fand ich halt dann, auf einmal war meine Erwartung bei, als ich den Trailer gesehen habe und wusste, um was es geht, war ich so, oh, das wird das Meisterwerk. Und das war es halt wirklich nicht.
Ist es ja. Nein, können wir mal kurz. Ja, ich habe jetzt fast alle geguckt von ihm, bis auf jetzt Kill Bill habe ich schon lange nicht mehr geguckt. Den müsste ich jetzt
Kill
demnächst
Bill
nochmal gucken.
vergessen, Alter.
Ja.
Wie konnte ich nur vergessen? Ey, wie oft ich Kill Bill geguckt habe, ne? Aber muss ich
Ja,
auch sagen, können wir uns darauf einigen, dass Kill Bill 1 einfach viel geiler ist als Kill Bill 2?
ach, schwierig, ich mag Bede irgendwie. Sie haben sind dann natürlich komplett andere Stile, Bede-Filme halt, ja. Aber ja, ist immer dieses Zusammenpaket. Ja, ich würde sagen, doch, der erste ist schon einen Tick besser, ja, doch muss man schon.
Da finde
Auf
ich
jeden
halt auch
Fall.
so krass. Sorry, dass ich dir noch mal kurz ins Wort falle, aber bei
Ja,
Kill Bill
ist
zum
richtig.
Beispiel das beste Beispiel einfach, wie krass ihn, wie du ja halt merkst, dass er ja auch eigentlich nur ein Fanboy ist, der seine Lieblingsfilme kopieren möchte.
Ja, genau.
Sagt er ja auch so theoretisch von sich und ich finde, das merkst du halt auch. Also er will da ja einfach eins zu eins Lady Snowblood oder Azumi und wie sie alle heißen, das japanische oder chinesische Schwertkämpfer-Genre kopieren und ich finde, das gelingt ihm halt in manchen Szenen auch so krass, weil du es einfach von den Einstellungen und Art und Weise halt siehst. Und wenn du hast den Film ja nie, man hinterfragt das ja nicht, aber wenn du dir dann irgendwann, wenn du das filmisch aufgereiht sehen würdest, würdest du denken, was ist das für ein Trash eigentlich? Uma Thurman in irgendeinem hautengen Bodysuit mit einem Samurai-Katana, wie sie da so steht. Und du denkst so, Alter, das ist halt einfach, das ist eigentlich ist es purer Trash.
Ja, natürlich ist er Trash. Seine Filme haben immer einen gewissen Trash-Faktor. Sie sind ja, man muss seine Filme auch ich finde, sie heben sich aber auch mal sehr ab von anderen Filmen. Darum sind sie für mich auch irgendwie so besonders, weil, wie du schon vorhin sagst, mit dieser Burger-Szene, er schaffte doch immer wieder so schwachsinnige Sachen, die eigentlich für die Story nichts zu bedeuten haben, immer stilvoll in Szene zu setzen. Wie zum Beispiel in Inglourious Basterds die Szene hier mit diesem Apfelstrudel da. Wie dir serviert wird zum Beispiel. Ewig lange gezeigt. Einfach total Schwachsinn, aber irgendwie schafft er die Szene, ja, dass er schwachsinnige Sachen die nichts für die Handlung zu tun haben, immer geil in Szene setzt und auch ja immer wieder schafft, ja, ihr zu präsentieren, dass er immer schafft,
man darf
gute Schauspieler zu finden für ihre Rollen. Oder wolltest du irgendwas sagen? Ja, für seine Rollen immer auch wieder so abgeschriebene Schauspieler, die eigentlich in Hollywood schon ja nicht mehr so, ja, oder auch Schauspieler, die sonst irgendwie ganz andere Rollen hatten, irgendwie jetzt in so eine Actionrolle zu besetzen oder irgendwie, das macht er, und halt die Musik halt immer dazu, ja, die muss man natürlich auch.
Was mir halt schwer gefallen ist oder schwer fällt, das ist halt einfach so eine Sache, die ich nicht gut kann, so wie ich meinen privaten Job nicht trennen kann, kann ich Filme nicht trennen, und bei ihm musst du halt einfach sagen, du darfst seine Filme nie ernst nehmen. Darf man nie für voll nehmen. Das klingt so, also es klingt falsch, aber du darfst ja eigentlich bei Quentin Tarantino wirklich niemals sagen, okay, das ist die Story und das akzeptiere ich so. Und er macht ja absichtlich manchmal auch Filmfehler rein oder Logiklücken rein oder Sachen, die gar nicht funktionieren und wo man sagen würde, als normaler, so, ey, das ist doch irre. Oder funktioniert nicht. So, die absichtlich halt auch so sind, wie sie sind. Beste Beispiel wäre zum Beispiel diese typische Szene, wo Uma Thurman herztot ist, wegen der Überdosis. Und eigentlich schon tot oder am Sterben gerade weggefahren wird und durch eine Spritze ins Herz, die wahrscheinlich tödlicher wäre als alles andere, danach im Auto sitzt und denkt, easy peasy, ist nix. Also weißt du, wo du so sagst, das ist so wie eine Szene, wie das Klassische, wo sich in Filmen häufig drüber lustig gemacht wird, eine Explosion hinter einem, wo, Actionfilm, wo die dann sagen, boah, das ist ja voll laut. So, weil genau das ist ja auch, Quentin Tarantino macht da halt teilweise Szenen rein, die sind falsch, die sind fehlerhaft und die machen auch keinen Sinn. Aber das ist dann halt so und das musst du hinnehmen. Und das ist zum Beispiel halt auch eine Sache, die ja vielen bei Once Upon a Time in Hollywood sauer aufgestoßen ist. Aber bei Inglourious Basterds haben sie die gar nicht hinterfragt. Diese
das sieht man ja auch an seiner übertriebenen Darstellung von Gewalt halt, mit diesem Blut halt, was ja da, also das ist ja bei Django da, wenn er da rumballert, das ist ja, also das ist ja, als ob der Körper nur aus Blut besteht. Also ist ja auch immer übertrieben, die Gewalt. Ist ja immer sehr, sehr was Blut, ja, und daran sieht man ja auch, dass das nicht, ja, dass das nicht ernst, also ja, er macht halt keine ernsten Filme.
Nein, er macht das immer mit so einem ironischen Unterton, aber das muss
Genau.
Du musst halt erstmal dazu hinkommen, das ist ja bei vielen Filmen, wo man das inzwischen, wo ich das so, das ist wie, wo haben wir letztens drüber gesprochen, über den Zombie-Film mit Adam Driver, wie heißt er denn? Last Earth, nee, Dead.
Ah, genau.
Digga, ist das schlimm. Aber genau das halt auch.
Jetzt in den Lernbeschlüssen sind, ne?
Wie heißt er denn jetzt?
Ich guck gleich mal kurz nach. Der hat auch so einen blöden Namen, den kann man sich auch ja nicht merken.
So nämlich.
Wie hieß der denn? Da, The Dead Don't Die.
Siehst du, da kann ich auch keinen Chance merken.
Ja, das ist ein ganz komischer Name.
Aber es ist wie da, das ist halt ein Zombie-Film, der aber nicht ernst zu nehmen, der Zombie-Film ist. Damit habe ich immer ein Problem und ich müsste es vorher wissen, was für eine Art von Film das ist. Dann kann ich mich drauf einlassen und weiß dann, so wie, beste Beispiel, Eraserhead fand ich beim ersten Mal gucken richtig kacke. Oder auch Memories of Murder, den koreanischen Film von 2000 noch was, fand ich richtig scheiße, weil ich damit überfordert war, was das für eine Art von Kinofilm ist. Ich bin dann Parasite rangegangen und wusste, das ist ein koreanischer Film, der hat koreanische Erzählweise. Lass dich darauf ein, dass sich alles ändern wird und der Film wird dir gefallen. Denke nicht, Parasite ist das, was die dir vermarkten wollten, ein Horrorfilm.
Ja, klar.
Und schwupps, gefällt dir der Film und du bist nicht überfordert. Und das ist bei Quentin Tarantino, ich bin lange Zeit rangegangen und habe den so angenommen in meiner Jugend als ernstzunehmenden Filmemacher, also ist er ja auch, aber der ernste Filmemacher.
Ich weiß, wie du meinst.
Seine Filme sind Handlung und Story technisch auf einem hohen Level und ernst. So, sie sind halt immer mit diesem, siehst du ja auch daran, dass er einfach seine sexuelle Vorliebe mit fucking, ich zeige 10 Minuten lang Füße rein.
So, ja. Halt
so, meine Güte, das ist so...
Ja, man weiß es halt, es stört jetzt nicht, also mich stört es nicht, manche regen sich darüber immer auf. Bei mir aber immer noch so Quentin Tarantino immer, ist, man weiß einfach, man kriegt irgendwie so geile Dialoge. Einfach. Und das ist ja dann, wenn ich da im Kino bin, dann sitze ich da und weiß ganz genau, dann ist da zum Beispiel wie Reservoir Dogs zum Beispiel, das Gespräch beim Frühstück, wenn sie beim Frühstück sitzen. Einfach nur Schwachsinn erzählen. Aber das wieder so übelst geil gemacht ist und man sitzt dann da und lauscht diesen Dialogen und für mich ist das dann geil, geil, geil. Ja.
Ja.
irgendwie, weil das kriegst du so irgendwo nirgendwo anders.
Nee.
Das ist halt einfach so.
Also das meine ich halt auch, das ist eine Sache, die hat er ja geprägt, weil du merkst, dass viele Filme, auch Guy Ritchie, finde ich, man merkt, dass Guy Ritchie von Quentin Tarantino meiner Meinung nach ein bisschen beeinflusst wurde, positiv.
Also ja, bestimmt, denke ich mal, ja.
Er hat auch
so ein eigenes Stil.
Ja, aber diese Erzählweise, es gibt für mich nur diese beiden, Guy Ritchie-Dialoge und Quentin Tarantino-Dialoge. Und da ist QT natürlich der Vorreiter. Und viele Filme fangen ja an, das zu kopieren. Oder haben das kopiert.
Ja,
und haben
ja, das, auch das stimmt.
Als Beispiel, also ich finde Smoking Aces, Shoot 'em Up, auch Wanted so ein bisschen, also diese Actionfilme, da merkst du ganz klar, die haben das alle so kopiert. Und diese ganze Art und Weise von den Dialogen versucht, kultig so zu inszenieren, die gar nicht so kultig sind. Aber das dann halt auch dieser, oh, wie heißt denn der Film? Es gibt diesen einen Film, wo die nur in der Lagerhalle sind und die ganze Zeit schießen. Kennst du den? Da sitzen drei Parteien und die ballern nur rum. Das ist auch so ein Film, boah, den muss ich dir mal ausruhen. Das ist ein super lustiger Film. Geht halt eigentlich darum, dass irgendein Drogendeal platzt oder ein Waffendeal platzt und auf einmal bekämpfen sich alle nur. Und der ganze Film besteht nur aus Dialog und Schießerei. Und da ist es halt auch so, merkst du richtig, das ist so, ey, du merkst ganz genau, wer euer Vorbild war. Du siehst es. Du siehst, wer das fucking Vorbild war.
Und nee, das ist ja auch cool. Das ist ja auch cool, sag ich mal.
Ja, voll. Und ich liebe halt auch die Dialoge dahinter. Wenn die da, ich weiß, dass manche Sachen davon übernehme ich halt auch, habe ich angenommen, so angefangen, unnützes Wissen so zu übernehmen, wenn die da halt darüber sitzen und erzählen, wie viel Sperma auf einmal so ein Wal katapultiert bei irgendeinem Ejakulat. Und ich habe mir so, Alter, warum wird das jetzt in dem Film thematisiert? Aber es ist halt cool. Es ist halt cool.
Ja, siehst du, ich wollte ja vorhin eigentlich erzählen wegen Filme. Kill Bill hatte ich schon lange nicht mehr geguckt. Den werde ich demnächst mal wieder gucken, 1 und 2. Sonst hatte ich jetzt Inglourious Basterds, hatte ich, glaube ich, erst, der kam ja, war das letzte? Nee, davor, das Jahr, glaube ich, in 4K, glaube ich, raus. Jetzt die Bogdadik, glaube ich, nochmal geguckt. Auch unheimlich geiler Film. Und sonst habe ich, glaube ich, jetzt in letzter Zeit, glaube ich, fast alle geguckt. Ich hatte nochmal Once Upon a Time in Hollywood geguckt. Ich hatte nochmal Reservoir Dogs geguckt. Dann hatte ich geguckt Jackie Brown, Django. Wen habe ich jetzt noch geguckt zuletzt? Nee, siehst du, den hatte ich auch noch nicht geguckt. Den müsste ich auch noch wieder gucken. Ah, Pulp Fiction hatte ich noch geguckt, genau. Death Proof muss ich auch noch mal gucken. Ja, ich habe schon lange jetzt nicht mehr gesehen. Ja, das waren die dann schon fast alle, ja.
Also meine,
acht.
Ich hab relativ viele in den letzten abrufbaren Zeitraum geguckt. Der längste Film, den ich, oder einer der Filme, den ich lange nicht gesehen habe, war halt Pulp Fiction. Deswegen kam da der Rewatch. Und Jackie Brown und Django möchte ich gerne rewatchen nochmal, weil mir da auch die Sichtung zu lange her ist, aber trotzdem noch so nah ist, dass ich mich daran erinnern kann. Und ich muss sagen, ich glaube für mich persönlich, weil er auch eine gewisse Zeit widerspiegelt, mein absoluter Favorite Quentin Tarantino ist Inglourious Basterds.
Echt, ja. Bei mir ist es wirklich schwierig. Also ich sage immer noch, eigentlich, wo ich mich, der mich immer noch am meisten, wo auch der erste, den ich gesehen habe, war Pulp Fiction. Und der ist für mich immer noch so, ich finde ihn absolut genial, Pulp Fiction irgendwie.
Ja, der ist cool. Mich stören halt manche Sachen an Pulp Fiction sehr, die ich einfach auch nicht ausblenden kann. Die haben mich damals schon gestört, die stören mich immer noch. Aber es ist ja immer nur, wie du den Film, in welcher Zeit man die auch guckt.
Ja, das ja macht klar, klar, klar.
Und bei mir ist es halt so, ich habe Inglourious Basterds gesehen, als ich gerade frisch in meine erste eigene Wohnung gezogen bin. Auf meinem neuen Fernseher, einer der ersten Blu-rays, die ich gesehen habe, mit Freunden zusammen. Und der Geruch, alles, wie ich das wahrgenommen habe, das ist so, wenn ich da an den Film denke, kommt die alle in meinen Kopf. Genauso wie bei Death Proof, immer diese Tinbox. Die hatten ja diese Tin-Kanister, wenn du die aufmachst, über die da diesen Ölgeruch drin hatten. Dieser Geruch ist aber für mich so ein schöner Geruch, weil der auch was bei mir auslöst, dass ich sagen muss, das ist mein Film. Also Inglourious Basterds ist definitiv mein Favorite. Und
man muss auch sagen, Christopher Waltz einfach, auch bei Django, einfach absolut genial.
Ja, und bei Inglourious Basterds finde ich die ganzen Schauspieler, die da drin sind, der ganze Genrewechsel, auch diese erste Szene, wo sie da im Haus sitzen und alles, also unter den paar Boden und alles, ist so eine krasse Szene und man weiß überhaupt nicht, in welche Richtung das alles geht. Ich finde auch Inglourious Basterds wirkt wie ein Quentin Tarantino-Klassentreffen. Alleine auf dem Cover, wie du siehst, welche geilen Schauspieler der drin hat, was die für Rollen haben, wie viele ikonische Szenen und Bilder, diese klassische Szene Eli Roth und Brad Pitt, wie sie da stehen, mit dem Messer so nach vorne gebeugt und alles. Also da sind so viele geile Bilder drin und natürlich auch das mit Also, ne.
Der Bärenjude.
Ja.
Die Namen um alle so.
Das ist der Hammer. Also, finde
ich. Den muss ich den. Ja, ich muss sagen, bei Hateful Eight damals fand ich auch sehr, sehr geil. Den habe ich auch noch. War der letzte Film, da war ich noch, wo ich in der Schweiz gelebt habe. Und ja. Da war der letzte Film, den ich da geguckt habe, in dem Kino mit. In dem VIP-Bereich sozusagen, wo du bloß zwei Sitze hattest, extra abgesperrten Bereich in dem Kino oben, mit zwei Sitze, mit einem Kühlschrank, konntest du so Massagesitz, der sich die Beine hochfahren konntest, und mega. Dann hast du einen Kühlschrank mit Getränken, Chips, Süßigkeiten, und dann lief der ja fast 3 Stunden, der Film, dann war das natürlich total geil gewesen, den da nochmal so zu erleben. Ja, auch ein absolut genialer Film mit diesem Kammerspiel. Auch coole Schauspieler. Ich könnte jetzt ja keinen Film sagen. Also, wie gesagt, Jackie Brown, wo jetzt viele auch immer gesagt haben, guckt euch den nochmal an. Der ist sehr gut. Viele finden ihn auch wirklich sehr gut. Aber ich muss immer wirklich sagen, für mich fehlt ja so ein bisschen das gewisse Etwas. Also, ich fand ihn jetzt wieder genial, die Dialoge. Aber, ich finde es immer, ich würde ihn jetzt nicht als schlechten Film von ihm bezeichnen. Ich finde ihn trotzdem noch sehr, sehr gut. Aber für mich gibt es halt ja bessere Filme von ihm, die anderen halt alle.
Das meine ich halt mit. Selbst die schlechten Filme sind für mich überdurchschnittlich gut.
Ja, aber natürlich.
Ich kann halt auch gar nicht, deswegen, ich könnte dir sagen, Inglourious Basterds ist nur wegen der subjektiven Empfindung mein Lieblingsfilm. Aber alle anderen, also für mich tatsächlich auf einer Stufe, Hateful Eight, Django, Kill Bill, beide zusammen als Double Feature. Das ist so für mich safe. Hab ich da jetzt gerade einen vergessen? Nee. Das ist so Platz 2. Und Platz 3 sind tatsächlich für mich Reservoir Dogs, Pulp Fiction, und gegebenenfalls, wenn du nochmal eine Abstufung machen willst, dann Death Proof und Jackie Brown. Aber das ist halt einfach, weil ich die subjektiv, wie gesagt, im anderen Kontext sehe. Ich habe bei Reservoir Dogs, war mir zu kultig. Weißt du, das war so das Ding, das ist so wie, mir war das zu, jeder feiert den Film. Das war mir einfach, das ist zum Beispiel eine Sache, die bei mir den Film so ein bisschen schlecht macht. Jeder hatte damals ein Scarface und ein fucking Reservoir Dogs Poster in seinem Zimmer. Weißt du, und ich bin das so, ey Jungs, so ich habe den sehr spät gesehen, ich wertschätze den auch, aber ich finde das so, nachdem den jeder kultig empfindet und jeder sagt, auch die Leute, die keinen Bezug zum Thema Film haben, sagen, oh, der ist so krass und das ist ein Meisterwerk. Und ich denke mir so, Bro, du hast in deinem Leben 12 Filme geguckt. Und davon deine Meisterwerke sind Spider-Man, Transformers, Reservoir Dogs, Scarface und dann nennen noch Braindead meinetwegen oder so. Und, und Soldat James Ryan, den nennt natürlich auch noch jeder dann mit auf. Wo ich so denke, so, das sind deine Meisterwerke, Alter? So, kommen wir doch nicht so. Und dann musst du dich, da habe ich einfach aus dem Grund, hat sich bei mir halt diese Protestaktion verankert, dass ich sage, finde ich nicht so gut. Also
bei mir war es so, ich habe ja, wie gesagt, ich glaube, der erste war, glaube ich, mit dem Pulp Fiction, den ich damals gesehen habe. Und ich habe Reservoir Dogs erst irgendwann später mal gesehen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, beim ersten Mal fand ich den auch gar nicht so gut.
Nee, ist auch nicht.
Also ich war da beim ersten Mal auch so ein bisschen enttäuscht von dem Film und so, ich denke, der zeigt ja auch nichts und so, war dann erst so ein bisschen, war jetzt nicht so meins. Aber je öfter ich den dann gesehen habe, je mehr fand ich ihn dann irgendwie doch besser. Wie gesagt, wegen dieser Dialoge, wegen die Figuren und auch mit diesen, diesen Kapiteln und in der Zeit hin und her springen da, also mit Rückblicken zeigen, was so ein bisschen passiert ist. Fand ich es dann doch eigentlich doch ziemlich cool und hatten jetzt nochmal, wie gesagt, kam jetzt nochmal in 4K raus, überarbeitet der Film, endlich mal ein vernünftiges Bild. Und muss sagen, doch, hat mir immer noch gefallen wieder. Ich habe jetzt auch schon lange mehr gesehen,
weil du dich drauf eingelassen hast und weißt, was dich erwartet hast.
Ja, ja.
Aber das ist dann auch noch so eine Sache. Und ganz ehrlich, bei mir war es ja so, mein erster Film, den ich gesehen habe, war Pulp Fiction, aber erst in der Hälfte. Ich bin bei Pulp Fiction erst in der Hälfte dazugekommen, weil der im Free-TV lief und ich erst noch einen Horrorfilm geguckt habe, damals mit 13, 14, 15, keine Ahnung, und dann hinten näher geswitcht habe und auf einmal lief dann Pulp Fiction und dann habe ich die Szene gesehen, ich bin erst reingekommen, als Bruce Willis im Folterkeller sitzt. So. Und ich fand das richtig verstörend, weißt du, ich bin gerade vom Horrorfilm, ich bin von einem fucking Horrorfilm rüber geswitcht, habe das geguckt und war so, was ist das denn für ein kranker Film? Und war richtig schockiert, dass da jemand gerade in einem Nebenraum in den Arsch gefickt wird, so. Und der dann da alle umbringt. Und ich war so, Alter, ist das krass. Und das hat mich so gebrainwashed, dass ich dann daraufhin in die Videothek gegangen bin mit meinem Vater und mir dann halt Jackie Brown ausgeliehen habe. Und weil der ab 12 war, den durfte ich halt dementsprechend auch gucken. Und Quentin Tarantino. Und ich war so geil. Und dann fand ich richtig kacke. Weil, weißt du, ich habe davor das gesehen.
Ja. Denn
und wollte das sehen. Und dann habe ich den nicht gesehen. Und dann habe ich mir Pulp Fiction ganz ausgeliehen, habe den geguckt und war auch so ein bisschen, ich war so, das ist ja sehr temporeich, was du dann nur noch siehst. Ab dem Zeitpunkt geht es ja sehr nach vorne. Danach gibt es den Kopfschuss im Auto, der sauber gemacht wird und. Weißt du, ich war so, oh, krasse Sache. Und dann siehst du den ersten Drittel und denkst so, was ist das? Und dann war ich echt so ein bisschen enttäuscht und kurz danach kam für mich schon quasi, ich habe alles andere danach, also ich habe ja wirklich meine Filmaffinität begann 2005, 2006 und ich bin durch das extreme Horrorkino erst filmaffiner geworden. Und das heißt, dann gab Hostel und ich habe Hostel gesehen und da war wieder Quentin Tarantino und dann war ich so, aha. Und habe mich dann erstmal durch alle seine Horrorfilme gefressen, um irgendwann festzustellen, okay, ich habe alles im Horrorsektor durch, jetzt gucke ich mal, was geht weiter. Und ich bin heute noch ja an dem Punkt, dass ich jetzt erst feststelle, dass er irgendwelche asiatischen oder so Filme nennt, die gar nicht Horror sind, sondern sehr krasse Dramen oder cineastische, was weiß ich, was für Meisterwerke. Und jetzt so feststelle, ich habe halt mehr als nur das eine zu bieten, aber damals war ich halt auf das eine aus.
Ja, klar.
Und deswegen sage ich ja dasselbe wie bei dir mit Reservoir Dogs, wenn du was erwartest und es nicht bekommst, findest du es kacke. Kill Bill zum Beispiel war dann richtig geil für mich, als ich den gesehen habe. Den habe ich auch sofort gesehen. Ich habe den gesehen, als er in der Videothek war, habe ich den sofort ausgeliehen. Ich weiß, ob ich nach Hause gegangen bin mit meinem Vater zusammen und wir beide den Film absolut gefeiert haben.
Ich glaube, da war ich sogar, Kill Bill war ich sogar im Kino.
Sin City habe ich auch, warte, hat er nicht bei Sin City? Nee, da hat er auch nur produziert, glaube ich, ne?
Ich glaube, ja, da.
Oder hatte er nicht die eine, ah nee, irgendein Regisseur hatte eine Episode, Robert Rodriguez war es, glaube ich.
Oder so wurde das, ja.
Weil da habe ich zum Beispiel auch, das gehört dann für mich auch zusammen, dass ich dann angefangen habe, alles von Robert Rodriguez aufzusaugen und festgestellt habe, seine Sachen mag ich lieber als Quentin Tarantino.
Ja, da muss man dann, ja. Ich finde es auch mal krass, immer noch die ganzen, was würde ich sagen, hier Marken, die er noch erfunden hat. Die Zigarettenmarke, hier Red Apple oder wie heißt sie nochmal, ja. Und so eine Sachen, das auch durch seine ganzen Filme zieht, so. Das ist natürlich auch mal so eine geniale Sache.
Mega, ja, also der Typ ist ein Genie. Also der Typ ist auch nicht normal. In seinem Kopf, der sind so viele Gedankenstränge und der Typ ist nicht normal. Und er ist ja auch meistens, mit wenigen Ausnahmen, habe ich auch nur Positives von ihm gehört, mit Leuten, die ihm begegnet sind. Sowohl als auf Pressekonferenzen zusammentreffen, als aber auch Fans, die gewartet haben. Also ein Großteil, es gibt mit wenigen Ausnahmen, muss der sehr korrekt sein. Es gibt natürlich auch zwei, drei Videos, wie der so ein Arsch ist und da Leute irgendwie da rumpöbelt und beleidigt, aber denke ich, weil auch so gibt es, glaube ich, von jedem Star. Also,
ja, ich sag mal, wenn du ständig belagert wirst oder irgendwann tickst du dann auch mal aus und hast mal keinen Bock darauf irgendwie. Ja.
Ich würde gerne mal, ich glaube, es gibt auch so ein Video, das müsste ich gleich mal nachgucken, ich glaube, das habe ich mal gesehen. Kennst du das, wo Quentin Tarantino durch dieses eine Regal geht, durchs Filmregal?
Nee.
Tarantino. Es gibt so eins, wo er, ich glaube, das war mit ihm, wo er durch so eine For Rooms zum Beispiel, da ist er ja zwar auch nur Schauspieler, aber da hat er ja auch seine Finger mit im Spiel gehabt, so ein bisschen.
Ja, ich glaube, er hat ja auf jeden Fall schon mal 2 Oscars gekriegt.
Ja.
Also immer für Drehbuch für Pulp Fiction und Drehbuch für Django Unchained. Golden Globe hat er, glaube ich, 3 gekriegt, auch Drehbuch für Pulp Fiction und Django, aber auch noch für Drehbuch Once Upon a Time in Hollywood.
Ja. So, also was ich eigentlich sagen wollte ist, ich würde gerne mal, Quentin Tarantino wäre so ein Typen, den hätte ich gerne mal bei mir in meinem Filmzimmer.
Ja.
Also es gibt wenig Leute, die ich gerne, mit denen ich, also es gibt für jede Situation, mit dem ich was gerne machen würde. Mit den Jungs von Jackass würde ich gerne mal ein Wochenende verbringen, so Männerwochenende saufen und dann sich gegenseitig den Arsch zu tackern oder so. Aber Quentin Tarantino hätte ich gerne mal bei mir in meinem Filmzimmer, dass er da durchgeht und was zu den Sachen sagt. Weil ich weiß, dass ich es total geil finde, dass die Künstler häufig gar nicht wissen, wie ihr internationaler Output aussieht. Obwohl sie es gemacht haben. Also das ist mir damals aufgefallen bei dem William Lustig hier von Maniac, dass ich dem ein Mediabook gezeigt habe, was er gar nicht kannte und total überrascht war, meinte so, boah, wie krass ist das denn? Da fällt mir ein. Oh fuck, ich glaube, das habe ich auch verkauft. Ich behinderter Mensch. Oh nein, Alter. Oh nein! Das Bier ist aufgefallen. Oh Gott. Egal, passiert. Schade. Boah, Alter. Oh, ist das übel. Oh, das tut gerade richtig im Herzen weh, das jetzt zu realisieren, dass ich mein autosigniertes Ding weggegeben habe. Gott. Aber ich hätte. Oh, tut das weh?
Ist das eine Pfeife?
Oh, aber ich hätte gerne Quentin Tarantino mal in meinem Filmzimmer. Oh, ist das übel. Oh, ist das gerade ein Point of Realizing? Kacke, Alter.
Und live. Ihr seid dabei.
Oh nein, ist das übel.
In Mediabook signiert.
Oh, der hat den kompletten Text draufgeschrieben und ich hab's weggegeben.
Von Bruce Campbell. Sonst hast du auch weggegeben? Nee, das habe ich. Bist du wahnsinnig? Den gibt man doch nicht weg. Das habe ich hier noch zu stehen in meinem Regal.
Oh, scheiße.
Nee.
Ja, passiert.
Ja, und damit endet dieser Podcast. Nein. Und dieser herben Enttäuschung.
Also, weiß man denn jetzt eigentlich, es kommt doch noch mal was von Quentin. Der hat doch jetzt doch nicht aufgehört, oder doch?
Er hatte noch keine 10 Filme. Er hatte erst 9.
Ach, dann ist, ich dachte aber, Once Upon soll sein letzter sein, hat er immer gesagt.
Nein, das war sein 9. Er erzählt ja Kill Bill immer als einen Film, 1 und 2. Also er müsste jetzt noch, ein Film müsste noch kommen. Dann hat er gesagt, er hört auf nach 10 Filmen.
Glaubst du das?
Ich weiß nicht, ich glaub, der ist so, der zieht das durch. Ich denke mal, er wird dann vielleicht noch ein Drehbuch, Drehbücher weiterschreiben, aber die nicht mehr selber verfilmen, glaube ich.
Was ich mir halt vorstellen könnte, das würde zu ihm passen und das könnte ich mir wirklich vorstellen, ist, dass er den 10. Film macht und in jedem Film gibt es Bezüge zu den anderen, um klarzustellen, dass es ein eigenes Universum mäßig.
Ja, den könnte man natürlich, aber er ist, wie alt ist er denn jetzt eigentlich mittlerweile? Er ist jetzt 1963 geboren, kannst du ausrechnen. Warte. Warte. 59 Jahre.
Wie viel?
Naja, geht eigentlich noch.
Ja.
Also er wird jetzt 60 dieses Jahr. Mein Gott, im März.
Ich finde, was bei Quentin Tarantino krass ist, man hört zwar immer mal, dass der irgendwann einen Film macht oder so, ne?
Hm.
Aber welcher das dann wirklich ist und woran die Dreharbeiten sind, das kriegt man ja, finde ich, immer sehr spät bei ihm mit.
Ja, er will das ja auch immer so ein bisschen heim halten. Darum war er immer so sauer, von The Hateful Eight, wo der Drehbuch irgendwie veröffentlicht wurde, vorher schon irgendwie im Internet gelandet ist.
Ja.
Da war er doch irgendwie so richtig angepisst und hat doch dann da irgendwie, hat er nicht schon vorab veröffentlicht oder eine Lesung gemacht oder irgendwas war doch da gewesen. Und dann hat er gesagt, danach, also er wollte dann nicht mehr veröffentlichen, weil er so sauer war. Und hat dann so eine Lesung, glaube ich, gemacht. Und mit den Schauspielern so, ja, glaube ich, die er wollte irgendwie. Und dann hat er aber danach gesagt, er schreibt schon mal komplett um und hat es ja doch rausgebracht. Irgendwo war er gewesen. Er versucht das halt auch immer sehr geheim zu halten, ja, irgendwie klar. Seine Drehbücher irgendwie. Er will das halt nicht. Naja, aber man muss sagen, für mich ist er einer der Besten in Hollywood. Der prägendsten auf jeden Fall.
Prägendsten, ja.
Bin gespannt auf seinen nächsten Film. Und ja, mehr jetzt glaube ich nicht zum Abschied zu sagen, oder?
Nee. Wir können ja mal den Aufruf starten. Schreibt doch mal gerne in die Kommentare, was eure Reihenfolge ist bei Quentin Tarantino.
Ja, natürlich, das wäre mal sehr interessant.
Weil ich würde gerne wissen, was ist euer, oder ihr macht sowas, entweder wenn ihr keinen Bock auf alle Auflisten habt, was ist euer Liebling, was ist euer meistgehasster? Und was ihr vielleicht durch Quentin Tarantino entdeckt habt, weil ich glaube, ohne ihn hätte ich tatsächlich gar nicht viele Filme geguckt. Also so Filme wie Old Boy hätte ich zum Beispiel niemals ohne ihn geguckt. Niemals.
Oh, Old Boy ist auch gut.
Wenn die nicht den Dialog gemacht hätten, dass die haben ja ganz klar gesagt, immer den Quentin Tarantino-Bezug gemacht, weil er da was zu gesagt hat zu dem Film. Die haben ihn dann aufgedruckt. Wenn das nicht gewesen wäre, hätte ich mir den Film damals nicht gekauft. Das weiß ich. Und deswegen, also ich weiß, dass ohne ihn mir was gefehlt hätte und dürft ihr gerne mal schreiben. Und schreibt gerne, was wir noch besprechen sollen. Also wie gesagt, ich habe Bock auf eine Skandalfolge, die machen wir die Tage mal irgendwann. Und dann, freue ich mich, Alter. 40. Folge, Jungs, Mädels. Geil.
40, krass. In diesem Sinne, ja, soll es auch wieder gewesen sein. Happy Birthday, ja. Geschenke bitte hier eine Zentrale schicken. Nein.
Ja, gerne. Zimmy gibt seine Postadresse raus. Könnt ihr mal ein paar Geschenke da lassen. Wir nehmen so ein bisschen was an.
In diesem Sinne, ja, bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Tschüss.